Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die mit einem Unentschieden in die Preseason gestartet ist, die aktuell so ein bisschen den Poppes voll bekommt im Joint Training mit den Lions und die jetzt schon wieder verdammt gebeutelt sind, was Verletzungen angeht. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier natürlich nicht alleine, sondern der Tobi ist heute wieder mit dabei. Moin Tobi!
Moin.
Ja, also dieses Jahr sind wir so ein bisschen später dran. Hat erst eine lange Sommerpause gemacht. Zwischendurch haben wir immer mal wieder was gemacht und Micho hat so einige Einzelprojekte gestartet, was richtig, richtig cool ist. Der Basic Drive, den könnt ihr hören und ich weiß nicht, ob, jetzt lasst mich gucken, ich gucke hier live, ob schon was von den anderen Folgen hochgeladen wurde oder eben, also hochgeladen, ja, aber das sind die Basic Drives? Nee. Ich glaube, von den Interviews ist noch nichts hochgeladen. Aber da lasst euch überraschen. Der eine oder andere weiß natürlich schon, worum es geht, weil sie oder er interviewt wurde. Genau, so schaut es aus. Und ja, ich weiß nicht, Tobi, also ich sitze hier in meinem, also ich bin ja jetzt gerade noch in Deutschland, also am Samstag, den 16. fliege ich wieder zurück nach China. Da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen wärmer, als es jetzt gerade hier ist. Aber ich sitze hier in meinem Zimmerchen und ich schwitze mich so ein bisschen zu Tode, muss ich sagen. Das habe ich nicht erwartet. Es ist zu warm.
Ja, was soll ich sagen? Ich komme quasi direkt aus dem Schottland-Urlaub. Da war es ein bisschen kälter. Da ging es einigermaßen. Hier jetzt gerade sind es, ich weiß gar nicht, 35, 36 Grad. Das ist natürlich auch schon mal eine Riesenumstellung. Aber naja, gut, wir sind ja aus Miami einiges gewohnt.
Ich denke, die Schotten, die waren auch ordentlich am Schwitzen. Für die ist wahrscheinlich alles so über 20. Ist für die schon so, mögen wir nicht. Na?
Ja, war nett.
Sehr gut. Aber ja, ins Schwitzen bringen mich auch so ein bisschen die Dolphins, wenn ich ehrlich bin. Also wir werden natürlich so ein bisschen über das Spiel gegen die Bears sprechen. Preseason-Spieler allgemein, das würde ich jetzt als Disclaimer einfach mal vorschieben. Ein bisschen kann man rausziehen, man kann sich die einzelnen Spieler anschauen und dann kann man sich dann daraus eine Meinung bilden. Aber insgesamt ist die Aussagefähigkeit der Preseason nicht so ganz so groß. Also da würde ich jetzt nicht, oh, der nächste Superstar oder oh, das ist auf jeden Fall ein Bust oder. Nö. Das werdet ihr nicht hören. Es wird so ein paar, wo ich sage, das hat mich gut, positiv überrascht. So ein paar Sachen, wo ich sage, ja, da sehe ich das. Aber mehr auch nicht. Und das Ergebnis am Ende ist komplett egal. Aber wenn es darum geht, ins Schwitzen zu kommen, wir haben ja gesagt, die Cornerback-Position ist jetzt schon so ein bisschen schwierig. Aber wenn wir mal in die Verletzungshistorie der Dolphins für diese Saison reingehen, da haben wir natürlich mit Kader Kuhu, unser vermeintlicher Cornerback 1 und dann Artie Burns, einer der wichtigen Rotationsspieler oder vielleicht sogar Cornerback 2 oder 3, die sind out for season. Beide mit Knieverletzung. Das ist zumindest schon mal schwierig. Und wenn wir über die Secondary sprechen, Ashton Davis, da hoffen wir, dass der, er hat eine Verletzung am linken Bein. Erst stand im Raum, ob es die Achillessehne gerissen ist. Ich muss jedes Mal, ich habe das auch schon mal, ich muss jedes Mal überlegen, ist es jetzt Achillessehne? Aber es ist die Sehne, weil Achillesferse, das ist aus der Mythologie. Genau. Aber unsere Achillesferse könnte die Secondary sein, weil Ashton Davis, hoffen wir, dass der zu seinem Saisonstart fit sein wird. Tobi, jetzt haben wir Verletzungen auf Cornerback, das macht mir ein bisschen graue Haare. Wir haben was auf Cornerback getan. Was haben wir überhaupt getan? Hol uns da doch mal ab und dann gib uns mal so eine kleine Einschätzung.
Also, wir haben auf diese diversen Dinge mehr oder weniger gut reagiert. Wir haben auf die Kader Kuhu-Verletzung, der eher so Slot-Corner, Nickel-Corner sein soll, eigentlich reagiert und haben Mike Hilton geholt, der lange Jahre bei den Cincinnati Bengals gespielt hat. Also ein Veteran, der leider nur halt auch auf diese Position beschränkt ist. Outside kannst du den nicht wirklich gut spielen lassen. Das hat man in seiner NFL-Karriere gemerkt. Wenn du aber jemanden brauchst, der eben nur diese Position bekleidet, dann ist der schon das Beste, was man hätte nachrüsten können. Und da sollte man sich dann auch die Frage stellen, wie hoch oder wie gering da der Qualitätsverlust ist. Auf der Position sehe ich das gar nicht so schlimm an. Schlimmer sehe ich's outside an. Wir haben Jack Jones verpflichtet, eben um auf unter anderem auch die Verletzungen zu reagieren und auf die Tatsache zu reagieren, dass wir auf Corner noch dringend Bedarf hatten, dies auch noch haben. Wir, also die Dolphins und das Front Office haben inzwischen, ich glaube, 2 oder 3 Angebote gemacht an Rasul Douglas, der wohl nicht wirklich für die Dolphins spielen will, aufgrund seiner Buffalo Bills Vergangenheit, meine ich, dass er da mal angedeutet hätte, dass er das den Fans der Bills nicht antun will, für einen Division-Kontrahenten spielen zu müssen. Deswegen, da ist man noch so ein bisschen zugange. Man hat sich mit Asante Samuel Jr. beschäftigt, der aber auch nicht so wirklich großes Interesse hat, für die Dolphins zu spielen. Von daher, da sind die Möglichkeiten, die wir noch haben, einigermaßen begrenzt. Und wenn es nicht noch zu einem ganz überraschenden Trade oder sowas kommt, oder wenn nicht einer der Veteranen bei der Roster-Reduzierung der anderen Teams irgendwo dann das Roster nicht schafft, der dann bei den Dolphins landet, dann sehe ich auch nicht, dass wir da groß was tun. Es wird eine Problemposition bleiben wahrscheinlich.
Okay. Ja, es ist... Ich tue mich tatsächlich so ein bisschen schwer. Sollten wir was tun? Sollten wir es nicht tun? Wie viel wollen wir machen? Weil du hast es... Also, es spricht ja auch Bände, wenn die beiden Top-Targets einfach aus verschiedenen Gründen... Also, Rasul Douglas hat offensichtlich zu viel Geld verdient bisher. Also, genug Geld verdient, sodass er das nicht machen muss. Ja? Und bei Asante Samuel hat sich ja auch der Senior eingeschaltet. Und es ist schwierig. Und natürlich hat das Interview von unserem ehemaligen Cornerback Jalen Ramsey ja auch jetzt nicht dazu beigetragen, dass die Dolphins sich so ein bisschen geschmeichelt fühlen dürfen, weil offensichtlich man Mike McDaniel nicht so respektiert hat, zumindest im letzten Jahr. Ich bin gespannt, ob sich daran noch was ändern wird. Ja, da muss man dann mal schauen, ob da die öffentliche Wahrnehmung nochmal anders wird. Aber ein Interview von Jalen Ramsey, das ist jetzt auch mit Vorsicht zu genießen, weil er wollte zu einem Competitive Team. Er ist einfach, glaube ich, zu einem Team gegangen, das ihm gesagt hat, hey, wir streichen dir erstens nicht das Gehalt, sondern wir packen noch 1,5 Millionen oben drauf. Das ist, denke ich, der wichtigste Grund für Jalen Ramsey gewesen. Nicht, ist man da competitive oder ist man dort nicht competitive? Das spielt für einen Spieler wie Jalen Ramsey weniger eine Rolle. Ja, also die Cornerback-Situation ist ziemlich stressig. Jetzt kommen wir auf eine andere stressige Sache mal zu sprechen, und zwar die O-Line. Wir hatten Austin Jackson, unser Right Tackle, der ist auch verletzt. Der hat sich am Training vor dem Spiel gegen die Bears hatte er sich verletzt, samstags. Und man hofft, dass er gegen die Colts spielen kann. Also da droht uns auch schon wieder so ein bisschen der Umbau der O-Line. Herzlichen Glückwunsch, es läuft. Also, es ist echt ärgerlich. Ne? Also ich will da auch gar nicht so viel schwarz malen, weil, hey, wir sind vor der Saison. Es ist halt, vom Gefühl her, ist das Problem, dass Ich weiß nicht, wie du das siehst. Natürlich, hey, es kann nachher sein, dass die Offense mega krass wird und Mike McDaniel findet, wenn die ersten Lösungen dann langsam aufgearbeitet wurden von den Defensive Coaches und man Lösungen gegen die Dolphins hat offensiv, dass Mike McDaniel immer wieder die Saison krasse Lösungen findet und alles cool. Aber mir macht das alles so ein bisschen Sorgen, weil wir sind ja in diese Saison mit mehr Löchern gegangen als die letzten Jahre. Das heißt, wenn sich Spieler jetzt verletzen, dann ist das noch schwieriger, da irgendeinen adäquaten Ersatz zu finden, weil man eben eigentlich noch andere Löcher zu stopfen hat im Kader. Und das ist echt eine gewisse Hypothek, die sich jetzt gerade immer weiter aufzubauen scheint, zumindest. Ne? Also ich werde mir natürlich davon jetzt nicht die Laune verderben lassen und sagen, oh, scheiße, und ich gucke jetzt gar nicht. Aber es ist schon was, wo man sich so ein bisschen mental darauf vorbereiten kann, dass das cool werden kann, die Saison. Dass das aber auch verdammt schnell in so eine Rutsche nach unten führen könnte. So würde ich das jetzt einfach mal umschreiben. Und ich meine, ihr kennt mich da draußen jetzt schon ein bisschen länger hier am Mikrofon. Ja, also es ist, wie gesagt, ich male jetzt nicht den schwarzen Peter an die schwarze Katze, wollte ich letztens schon sagen. Ich will nicht die Wand schwarz malen, wollte ich auch schon sagen. Ihr wisst, was ich sagen will. Mein Gott, ey, es ist zu heiß. Und ja, genau. So, ich glaube, man versteht ungefähr, was ich sagen will. Die Dolphins werden ziemlich große Probleme haben oder die Herausforderung wird ziemlich groß sein, dass man den Roster bei Verletzungen kompetitiv hält. So sehe ich das zumindest aktuell, Tobias. Würdest du das anders sehen?
Nicht wirklich. Der Vorteil, den das Ganze hat, ist die Tatsache, wenn wir jetzt schon mal bei der Cornerback-Position sind und wenn da Verletzungen auftauchen, dann ist der Qualitätsverlust nicht so hoch, weil so viel Qualität, zumindest auf dem Papier, scheint da ja nicht zu sein. Man hofft darauf, dass gewisse junge Spieler eine Leistungsentwicklung machen, die sich langsam andeutet, aber halt auch langsam andeutet, und man setzt auf die Entwicklung, ob man zum Beispiel jetzt auch noch auf die Entwicklung von Cam Smith setzt, da bin ich selber überfragt. Also wahrscheinlich hat man den im Geiste sogar schon aufgegeben. Da ist man jetzt eher dazu, dass man sagt, ja, Storm Duck hat eine Entwicklung gemacht und Ethan Bonner ist ganz, ganz gut, aber zu den Joint Practices und wie das in den Spielen und in den Trainingseinheiten momentan aussieht, kommen wir sicherlich gleich noch ausführlich dazu. Und ansonsten, so viele Problempositionen in Anführungszeichen haben wir gar nicht, aber die sind massiv. Und darüber hinaus haben wir natürlich noch Spieler auf Positionen im Roster, die verletzungsanfällig sind und wo man jetzt nicht davon ausgehen sollte, dass die 17 Spiele in der Saison machen. Und es ist schön, dass Jalen Phillips und Bradley Chubb trainieren, und es ist schön, dass sie fit sind, aber da ist natürlich nicht von auszugehen, dass das die ganze Saison bleibt. Und was man von unserem Tight End Room, von Darren Waller zu halten hat, das weiß glaube ich keiner irgendwie so genau.
Ja, der muss erstmal langsam wieder ran. Das ist so, der war jetzt Ewigkeiten im Training, der muss erstmal langsam wieder rangeführt werden.
Der muss erstmal seine Rap-Termine mit dem Spielplan und mit dem Trainingsplan koordinieren wahrscheinlich.
Katastrophe, ich sag's dir. Aber eine Sache, zwei Sachen. Und zwar eine sehr, sehr positive Sache, wie ich finde. Der genaue Vertrag, Struktur des Vertrags ist noch nicht draußen. Sporttrack hat die auf Estimated aktuell. Und zwar haben die Dolphins sich auf eine 3-Jahres-Verlängerung mit dem Defensive Tackle Zach Sieler geeinigt. 3 Jahre, 67,75 Millionen, von denen 44 Millionen garantiert sind. Da wird man dann schauen müssen, wie das genau aussieht. Aber das war für mich jetzt erstmal eine positive Nachricht. Und ich denke, die hat er sich auch verdient. Und das ist für die D-Line, wenn man jetzt die nächsten 2 Jahre sich das betrachtet, hat man jetzt zumindest mit unserem Rookie Grant und Zach Sieler da zumindest die 2 großen Pfeiler. Ich sag mal so 2027 muss man gucken, da ist Zach Sieler dann 32. Da wird er vermutlich eher dann in eine Rotationsrolle reinschlüpfen, aber insgesamt sieht das schon mal, ist das, finde ich, eine gute Sache. Und das ist jetzt auch nicht crazy, crazy Money, sondern es ist irgendwo noch im Rahmen. Was hast du zu dieser Vertragsstellung noch zu sagen, Tobi?
Top 10 Defensive Tackle wird wahrscheinlich Top 10 Money bekommen. Hat er absolut verdient. Wir haben ihn damals relativ günstig geschossen, quasi für nichts. Und seit Jahren der Leistungsträger, wenn man aus Dolphins-Fanbrille sieht, einer der unterschätztesten Spieler der NFL auf der Position wahrscheinlich. Also Team-Captain übernimmt eine tragende Rolle, auch in der Community, absolut verdient. Und ich kenne keinen, der das nicht so sieht.
Ja, da gehe ich durchaus mit. Man darf gespannt sein, weil ich meine, wir haben jetzt 2025. Er ist aktuell, ich sag mal, mit 22,4 sind das ja, ich glaube, sagen wir 22,5. Da verdient er das gleiche wie ein Deron Payne. Aber, also ist er Platz 1, 2, 3, 8. Ja, aber ist mit meinem Vita-Wehe, wird verlängert werden in der kommenden Offseason. Deron Payne vermutlich auch, weil der Vertrag endet 26. DeForest Buckner muss man dann mal schauen. Dalvin Tomlinson, ja, wird nicht verlängert, aber da gibt es noch so ein paar Spieler, die dann Devon Hamilton, die aus dem Rookie-Vertrag sozusagen rauskommen und die ihn dann auch überflügeln werden, was den Vertrag angeht. Aber es ist sicherlich ein verdienter Vertrag und macht im Prinzip eine Sache zu, dass wir uns über die D-Line erstmal keine, oder die Interior-D-Line, keine großen Sorgen machen müssen. Ein Vertrag, den wir auch angepackt haben, und da musst du mir helfen, Tobi, ich habe es nämlich nicht verstanden, warum, aber wir haben bei Minka Fitzpatrick was gemacht. Was haben die Dolphins gemacht? Kannst du uns das erklären und kannst du uns sagen, was das für eine Bedeutung hat?
Also im Wesentlichen haben wir ja erstmal bei dem Trade den Vertrag übernommen, den er aus Pittsburgh mitgebracht hat. Der hatte keine Garantien mehr beinhaltet, das heißt kein garantiertes Geld. Und das hat ihn ein bisschen gestört. Er wollte gern ein bisschen Cash haben. Aufgrund der Tatsache, dass man den Vertrag restrukturiert hat, haben die Dolphins in einer Win-Win-Situation ein bisschen Cap-Space für dieses Jahr freigemacht und haben Teile seines Gehalts ihm garantiert. Das heißt, im Endeffekt ändert sich bis auf die Void Years, die man mit draufgepackt hat, nicht so viel. Nur dass eben Minka Fitzpatrick die Auszahlung schon hatte. Wenn man Dinge garantiert bekommt, das bekommt man das Geld ja sofort und das wird dann auf die Vertragsjahre hin aufgeteilt, so dass Minka Fitzpatrick jetzt wahrscheinlich sich ein neues Haus in Miami kaufen kann, jetzt wieder flüssig ist, aber im Endeffekt ändert sich von der wirklichen Anzahl der Vertragsjahre und von dem Volumen, was der Vertrag hatte, nicht so viel. Von daher ging das auch relativ schnell. Das konnte man auch nach dem Trade erwarten, dass Herr Rosenhaus und alle anderen, die damit beschäftigt sind, das relativ schnell über die Bühne bringen.
Alles klar. Ja, dann schauen wir mal, wie das am Ende so aussieht, weil das natürlich, ja, muss man sehen, wie sich das dann für die nächsten Jahre cap-technisch macht und wie lange Fitzpatrick dann jetzt bei den Dolphins bleibt. Ja, dementsprechend würde ich sagen, wir gehen rüber zum Spiel, weil wir könnten noch ewig lange über einzelne Verletzungen reden. Also Jalen Phillips und Chubb Robinson waren zwischendurch angeschlagen. Bei Chubb Robinson war man jetzt beim Training, das war jetzt am Mittwoch gewesen. Da war es, oh mein Gott, der musste weggekarrt werden, also mit so einem Kart abgeholt werden, aber alles gut, nichts Schlimmeres. Da muss man keine Sorgen haben, der ist fit, der Junge. Und ansonsten lassen wir uns da überraschen mit dem, was da noch kommt. Obwohl, ja, komm Tobi, wir machen erst das Spiel und dann sagen wir ein bisschen zum Joint Practice gegen die Lions. Ja? Weil da müssen wir drüber reden, glaube ich, nach den Reports, die am Mittwoch kamen zu diesem Joint Practice, die uns nicht so viel Freude bereitet haben. Aber kommen wir zum Spiel. Die Dolphins haben sich unentschieden 24-24 von den Bears getrennt. Man hat den einen oder anderen Starter spielen lassen. Devon Achane, Tua hat gespielt. Auch in der O-Line haben einige Starter gespielt. Aber ansonsten war das wie zu erwarten. In der Defense gab es auch den einen oder anderen Starter, der Snaps gesehen hat. Aber insgesamt von beiden Seiten haben da natürlich viel die Spieler in der zweiten, dritten, vierten Reihe die Chance bekommen, zu zeigen, was sie können. Und Tobi, du kannst gerne starten mit Sachen, die dir aufgefallen sind, die du gut fandest, die du nicht so gut fandest, und kannst deinen Gefühlen freien Lauf lassen.
Also generell möchte ich über das Spiel gar nicht so groß viel Worte verlieren, weil gerade die beiden Drives zum Beispiel, die Tua gespielt hat, waren jetzt nicht das, was Miami in der Saison offensiv mit dem Hawaiianer vorhat. Also er hat insgesamt, glaube ich, 6 Bälle werfen dürfen, von denen er 5 angebracht hat. Aber man hat schon gemerkt, für viel mehr als die Snaps annehmen und an Running Backs weitergeben, ist er nicht auf dem Platz. Also da kann man keine Aussage treffen. Wie du sagst, Hill, Waddle haben gar nicht gespielt. Waller hat nicht gespielt. Von daher war es eher sehr, sehr run-lastig am Anfang. Worauf ich hinaus will, und das macht mir Sorgen, aber nicht so große Sorgen, hoffentlich, ist die Leistung von Zach Wilson, weil der sah sowohl in dem Spiel am Anfang ziemlich rostig aus, was man so aus den Joint Practices gelesen hat, ist ähnlich, also muss man gucken, war jetzt nicht so dolle, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ollie Gordon hat einen guten Job gemacht, der sah ganz gut aus. Alexander Mattison, der jetzt leider auch Season-Ending-Injury hat, hat gezeigt, dass er das hätte machen können, wozu man ihn geholt hat, die Short-Yardage-Situations klar machen. Da muss Ollie Gordon jetzt zeigen, ob er in die Rolle schlüpfen kann. Ansonsten Tash Washington hat mir relativ gut gefallen, der letztjährige Rookie, der lange Zeit verletzt war, das war okay. Die zweite Reihe der Receiver war okay, das hat mir ganz gut gefallen, und unsere oder zumindest Teile des Linebacker-Squads, die spielen durften, wie zum Beispiel so ein Willie Gain, KJ Britt, das war okay. Natürlich immer unter der Maßgabe, dass auch bei den Bears bei weitem nicht die erste Garde gespielt hat. Das muss man so sehen. Von daher, das so Teile meiner Observations, alles andere ist ja Preseason. Es war mal wieder Football, da hatten ein paar Leute ein Dolphins-Trikot an, ja, nett.
Oh, war ganz nett, ne? Ja, also ich muss sagen, ich fange jetzt einfach von hinten an, also Defense, das war okay, also Kenneth Grant ist, glaube ich, wenn Kenneth Grant so spielt, wie er jetzt gespielt hat, egal wie die Competition aussieht, ich glaube, daran können sich die Geister am Ende scheiden. Das ist so ein unaufgeregter Spieler. Also, der macht was, aber das sieht überhaupt nicht irgendwie krass aus. Es sah überhaupt nicht krass aus. Ne? Ich habe es mir dann zweimal angeguckt, weil ich war so, Aber der hat halt legit, war das gut. Das war super unaufgeregt. Der hat gut solide gespielt. Ja, egal was. Und eine Sache bei der D-Line ist mir aufgefallen, wir hatten viele batted passes, also die an der Line irgendwie abgefälscht wurde. Das war gut. Das zeigt Coaching, das Coaching einfach, also dass man da wirklich drauf achtet. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also da kann man auch so ein bisschen was über unseren Defensive Coordinator so ein Gefühl für bekommen. Ethan Bonner mit seiner Pass Deflection, die dann Patrick Memorials gefangen hat, hat mich richtig gefreut für die beiden. War richtig cool zu sehen. Insgesamt ist aber auch die Kommunikation ist natürlich in der zweiten Reihe nicht so stark. Das hat man auch gesehen. Das wurde ab und zu von den Bears so ein bisschen ausgenutzt, weil dann in der Zone Coverage so ein paar Lücken entstanden sind, die sehr, sehr, ja, die einfach exposed wurden. Das war okay. Was man, denke ich, sagen kann, Channing Tindall spielt um seinen Roster-Spot. Der hat einfach 44 Snaps Defense gespielt. Das war der Spieler mit den meisten, Grayson Murphy hat 54, aber das war der Spieler mit den zweitmeisten Snaps in der Defense und mit den zweitmeisten Snaps im Special Team. Das nur mal dazu, falls euch Channing Tindall noch was sagt. Das war unser Third-Round-Rookie vor ein paar Jahren und ja, viel mehr kann man da jetzt auch nicht zu sagen. Es war okay, gut, dass die zweite Reihe, also die Rotation-Spieler wie Willie Gay, KJ Britt, dass die so ein bisschen gezeigt haben, hey, wir sind zumindest nicht so ganz abgehängt. Ja, also da sollte man erwarten, dass da solides Play in der Saison von kommt. Dann, wenn wir in die Offense gehen, einmal in die O-Line einfach gucken. Das war okay. James Daniels hat gespielt. Das hat mich überrascht. Aber okay, das war solide. Also es waren 16 Snaps. 6 Pass-Blocking, überhaupt nichts zugelassen. Genauso wie Patrick Paul, der hat 24 Snaps gespielt. Fand ich richtig, richtig stark, muss ich sagen. Auch wenn das jetzt nicht High-End-Competition war. Aber wie sich Patrick Paul bewegt hat und wie er also im Stance auch war, also zwischendurch ein bisschen zu aufrecht für mein Dafürhalten. Aber das ist immer so eine persönliche Geschichte. Aber insgesamt war Patrick Paul vielversprechend. Sagen wir es mal so. Er hat auf jeden Fall viel trainiert. Dann unser Rookie, der ist jetzt bei PFF nicht so ganz so gut weggekommen. Aber ich fand ihn recht aufmerksam. Also er hat, gerade wenn er die Aufgabe hat zu gucken, hey, okay, ich habe jetzt keinen Spieler, weil irgendwie ein Stunt oder so, dann ist er relativ schnell in den Reaktionen drin und kann Kollegen helfen oder nimmt irgendwo einen anderen Block nochmal auf. Das hat, fand ich, gut funktioniert. Er muss natürlich jetzt einfach up to speed kommen und da, also ich fand's besser als das, was ich bei PFF jetzt gesehen habe an Grades und das, ja, war insgesamt war's okay. Ich denke, wenn wir auf die Running Backs gucken, A-Chan hat man gesehen, easy peasy läuft, also war einfach das, was wir von ihm erwarten. Sehr, sehr gut, schnell, agil. Hat gezeigt, warum er einer der besseren Running Backs in dieser Liga ist. Jalen Wright, okay. Ich war von Ollie Gordon ein bisschen mehr impressed. Das hat einfach den Hintergrund, weil Jalen Wright ist auch ein absoluter Speedster. Ollie Gordon läuft so ein bisschen mehr mit Übersicht. Also mir hat sehr gefallen, wie er zwischendurch gewartet hat. Wo geht die Lücke wirklich auf? Und dann, wie er sich bewegt, das fand ich ein bisschen eleganter, ein bisschen effektiver als das, was ich bei Jalen Wright gesehen habe. einfach auch den Motor laufen gelassen, die Beine haben sich bewegt, nochmal hier ein paar Yards rausgeholt, das fand ich sehr, sehr gut. Also im Rahmen dessen, dass wir über eine Preseason sprechen. Receiving, du hast es schon gesagt, Tobi Taj, fand ich gut, also das hat mich positiv wirklich überrascht, dass Taj Washington da so einen großen Share bekommt, 3 Pässe gefangen für 53 Yards, das war wirklich solide, klar im Slot gespielt. Malik Washington, muss man auch erwähnen, war auch gut. Eazy-E, also Eric, also kann man ein paar Bälle bekommen. Also es sind wirklich die Spieler, die von uns gedraftet wurden, die Verletzungspech hatten, oder Malik Washington, der natürlich viel auch im Special Teams eingesetzt wurde, genauso wie Eazy-E und Taj in dem Spiel selber. Und Special Teams haben mir auch sehr gut gefallen. Also das sah schon mal deutlich besser aus als das, was wir letzte Saison gesehen haben. Da bin ich gespannt, ob das jetzt einfach nur so ein kleines Flackern war an Hoffnung im Rahmen der Preseason oder ob sich das auch in die richtige Saison übersetzen lässt. Da bin ich gespannt, aber das sah zumindest schon mal deutlich positiver aus als in der letzten Saison. Und dann unsere Passer, also unsere Quarterbacks, ja, Tour, ja, kann man nicht zu sagen, mein Gott, das war 2 Sekunden bis zum Throw im Schnitt, 5 von 6 für 27 Yards, das ist halt einfach nur ein bisschen reinkommen. Und ich sage, dass Zach Wilson QB3 ist. Ich glaube, dass Quinn Ewers ihm quasi schon den Rang abgelaufen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, Rico, was redest du? Quinn Ewers hatte 18 Passversuche und davon sind 5 angekommen. Eine Completion Rate von 27,8%. Er wird bei PFF mit nur 2 Drops. Ja? Ich habe da wahrscheinlich mindestens 4 oder 5 Drops gesehen. Und er hat verdammt enge Fenster gehabt. Also die dritte Reihe der Dolphins Receiver, die haben sich überhaupt nicht mehr gelöst vom Gegner. Das war erschreckend. Also ich saß da. Ich weiß nicht, Tobi, wie es dir ging. Ich saß vor dem Fernseher und habe das gesehen und dachte mir, ja, der Pass wurde deflected. Da ist der Cornerback nochmal reingekommen, aber das Fenster war auch krass eng. Und ich glaube, das habe ich bei den ersten 5 Pässen gedacht. So sah es bei mir bei Quinn Ewers aus. Dazu ist er mit 2 Fumbles, das war natürlich auch eine Katastrophe. Aber das, was man gesehen hat, war deutlich besser als das, was ich von Zach Wilson gesehen habe. Alleine dieser Pass, der auf Connor war es, glaube ich, gegangen hätte sein sollen, den er einfach nur an den Mann bringen muss, dann ist das ein easy Walk-in-Touchdown. Aber den wirft er einfach so, er muss ja mit 30% werfen den Ball und er wirft ihn mit 10%. Das war Katastrophe. Und also ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe, dass es einfach nur so ein bisschen Slump ist, dass er so ein bisschen weiß ich nicht was hat, aber uff, ich glaube, dass Zach Wilson nicht unser QB2 in der Saison sein wird. Also das wäre jetzt so von meinem Gefühl her. Und Quinn Ewers wird ja auch von der Presse, wurde er schon richtig gehypt. War ich schon so ein bisschen, Leute, bleibt mal ein bisschen ruhig. Und kleiner Fun Fact: Alle unsere Quarterbacks haben genau 5 Pässe angebracht. Egal, wie viele Versuche sie hatten. Genau. Also das ist so meine Einschätzung. Zum Spiel auf einen Kommentar möchte ich eingehen, weil ich übrigens Dolphins Drive Podcast auf Instagram, folgt uns da gerne rein. Ich lade immer so ein paar Stories hoch, teile einfach Sachen, Informationen zu Verletzungen, zu Spielern, zu Interviews und gebe so ein paar einzelne Kommentare ab. Versuche auch so ein paar Real-Saison mit reinzubringen. Wie viel, das möchte ich jetzt gar nicht schon sagen, weil man weiß halt nie, wie es zeitlich läuft, deswegen eher, es wird was geben, wie viel, sehen wir dann. Und da finde ich cool, dass da kommt so ein bisschen Kommentar rein, so hey, und cool, dass ihr euch da so beteiligt, danke dafür. Ich werde das auch immer so ein bisschen versuchen mit einzubauen. Und da wurde auch genannt, unter anderem, ja, also wir müssen, also das ist ja unkreativ gewesen und so. Ich glaube, wir sind 4-mal den gleichen Versuch, wo wir 2 Yards zu laufen hatten irgendwie. Ich glaube, wir sind 4-mal den gleichen, haben 4-mal den gleichen Lauf versucht oder zumindest 3-mal. Das ist halt Preseason. So, du gibst nicht alles preis, du gibst sogar weniger preis als überhaupt. Und entweder klappt es oder es klappt halt nicht. Es war jetzt so ein bisschen mehr, dass es überhaupt nicht geklappt hat. Ich meine, wir hatten sieben kurze Yards und der siebte Versuch ist dann irgendwie zum Touchdown gegangen. Ja, dann habe ich zwei Touchdowns sein müssen. Ich denke, in der regulären Saison unsere letztesjährige Quote in der Red Zone war die beste der NFL. Also da bin ich jetzt, oder First and Goal, oder zumindest End Goal, da waren wir die Besten mit der Effizienz. Ich glaube nicht, dass wir da so viel verloren haben. Das ist halt Preseason. Also da würde ich jetzt noch nicht so viel dran hängen, dass da entspannt, also da müsst ihr so ein bisschen lockerer durch die Hose atmen. Also ihr werdet jetzt nicht crazy kreative Sachen sehen in der Preseason. Also das würde ich zumindest schon mal gesagt haben. Genau. So, jetzt habe ich viel erzählt, Tobi. Möchtest du auf irgendwas eingehen?
Naja, also während dieser insgesamt sieben Laufversuche, die wir da durchgeführt haben, muss man sich natürlich immer vergegenwärtigen, das, was du sagst, nochmal unterstreichen. Wardle Hill als Receiving Targets haben nicht gespielt. Unser geplanter Tight End Nummer 1 hat nicht gespielt. Auf Nick Westbrook, der Big Body Receiver sein soll, ist kein Versuch gegangen. Und der Fullback, der Vorblocker, der eben prädestiniert bei solchen Versuchen wäre, Alec Ingold hat auch nicht gespielt. Von daher, man hat es halt versucht und hat halt nicht geklappt, aber man hat es jetzt auch nicht so versucht, wie man es in der Saison versuchen würde. Von daher, ganz entspannt. War doch schön, dass es trotzdem einmal geklappt hat. Wir werden sehen, wie es in der Saison läuft.
Naja, sagt er.
Ja, man kann sich da jetzt drüber aufregen, dass das nicht geklappt hat. Man kann sich drüber aufregen, dass man ein Preseason-Spiel gegen die Bears nicht gewonnen hat. Man kann sich aber auch denken, hat aber keinen großen, toll, keinen großen Wert. Ich bin mal eben an der Tür.
Herrlich, also jetzt haben wir hier auch, vielleicht hat Tobi Live-Gäste eingeladen. Er hört das ja jetzt alles nicht. Ja? Hervorragend. Tobi hat jetzt Live-Gäste eingeladen. Ja, wir schauen einfach mal. Also, das ist tatsächlich die Sache, da hat Tobi komplett recht. Ich hätte natürlich jetzt lieben gehabt, dass er sich richtig so aufregt. So, ja? Zum Wutbürger aufsteigen. Aber ja, entspannend. Also, da würde ich jetzt noch nicht zu viel reinwerfen gegen die Colts, wird man dann sehen, was es am Ende wert ist. Die Colts haben da auch schon gehend wieder so ein paar Themen, weil Richardson ja schon wieder einen drauf bekommen hat, der ist wohl wieder fit, aber da wird wahrscheinlich Daniel Jones auf Quarterback stehen. Aber da sprechen wir dann in 3 Wochen drüber. Das Training, ja, worüber sollen wir denn da sprechen? Und zwar, für alle, die es nicht wissen, es gibt sogenannte Joint Practices. Das ist ein bisschen mehr geworden in den letzten Jahren. Es gibt ein Preseason-Game weniger und man möchte so ein bisschen auch da ein paar Sachen versuchen, was vielleicht nicht so direkt irgendwie auch für alle sichtlich ist. Deswegen macht man Joint Practices. Man hat auch andere Inputs, man spielt mal gegen andere Spieler. Man sitzt nicht am eigenen Saft, so würde ich es mal beschreiben. Die Dolphins machen das super gerne, seitdem Mike McDaniel Trainer ist. Also das haben wir eigentlich jedes Jahr. Und jetzt gab es gestern beim Joint Practice gegen die Detroit Lions, die vermutlich viele auf einem Top-Spot in der NFC sitzen haben, gab es sehr viele Berichte. Und diese Berichte waren extrem ärgerlich für die Dolphins, weil es wurde gesagt, dass ja, das war ziemlich das einseitigste Training, was man je gesehen hat. Und Adam Beasley, einer der Beatwriter der Miami Dolphins, meinte schon so, dass es, wenn das Gesicht der Dolphins ist, dann wird es einen extremen Umbruch geben am Ende der Saison. Also das ist ungefiltert jetzt von einem Beatwriter. Das hat nichts mit mir zu tun oder mit Tobi oder mit irgendjemand anders. So, das sind andere Beatwriter haben geschrieben. Wie gesagt, es war das einseitigste Training, was sie je gesehen haben. Entweder sind die Dolphins richtig schlecht oder die Lions sind einfach ein richtiger Juggernaut, also so ein richtiges Beast, so quasi mega, mega krass. Sie haben so die 5 Infinity Stones für alle, die so im Comic-Universum ein bisschen drin sind oder ja, so ein bisschen, keine Ahnung, wenn der FC Bayern zweite Liga spielen würde, so ungefähr. Ne? So kann man sich Juggernaut vielleicht mal bildlich vorstellen. Also, das war echt, echt tough. Amon-Ra St. Brown hat wohl reihenweise unsere Cornerbacks irgendwo hingestellt und die wussten gar nicht mehr, was los ist. Also es war echt tough. Also es soll echt tough gewesen sein. Das macht mir bedingt Sorgen. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht darum wüssten, wo unsere Schwachstellen sind. Aber die Extreme dieser Berichte, das ist einseitig. Also dass nicht nur die Dolphin Speedwriter, wo man ja manchmal, ja, wir kennen unsere Pappenheimer, ja, wo man beim einen oder anderen weiß, ja, mein Gott, der ist jetzt wieder ein bisschen dramatisch und der will unbedingt seine Agenda. Es waren aber auch die Beatwriter der Lions. Also es waren alle Beatwriter, die gesagt haben und alle Journalisten so, Alter, das Training, das war, also da anders wild. Und das, also mir macht das so ein bisschen, mein Bauch rumort dabei so ein bisschen. Ich bin gespannt, wie sich das wirklich in 3 Wochen dann zum Saisonstart zeigt, ob das wirklich irgendein Indikator war oder nicht. Aber das ist zumindest etwas, was mir nicht so gut gefällt. Und Tobi, ich weiß nicht, wie schätzt du solche Berichte ein von diesen Joint Practices? Gibst du da was drauf oder sagst du, da müssen wir jetzt nichts zu sagen, weil das tut eh nichts zur Sache. Oder was meinst du dazu?
Genauso wie wir in den letzten Jahren, wenn die Trainingseinheiten mal wieder super waren oder wenn gewisse Beatwriter uns in den Super Bowl geschrieben haben in der Preseason, gebe ich auf zu viel Positives und zu viel Negatives nicht. Nichts. Das Einzige, was ich dazu sagen würde, ist das, was du schon gesagt hast. Im Gegensatz zu den Chicago Bears sind die Detroit Lions ein Super Bowl-Contender. Das ist so. Und jeder weiß, was deren erste Garde kann. Und gegen die kannst du natürlich im Training dann auch schon mal scheiße aussehen. Muss ja nicht heißen, dass das gegen jede Mannschaft in der NFL so laufen würde. Von daher, es ist nicht schön, dass solche Berichte kommen, aber mal am Boden bleiben, ganz entspannt. Und vielleicht war es nur ein scheiß Tag. Wenn jetzt die nächsten Tage ähnlich laufen, dann müsste man sich ein paar Gedanken machen, aber keine großen.
Das bringt mich jetzt aber zu einer spannenden Frage, muss ich sagen, die du gerade so aufwirfst in deinem jugendlichen Leichtsinn. Und zwar ist es ja so, dass du gesagt hast, so ja, die Lions sind Super Bowl-Contender und es klingt so, als würdest du sagen, davon sind wir ziemlich weit weg. Ist das so?
Wir sind, wenn man sich die NFL und die Mannschaften ansieht, sicherlich nicht in der ersten Reihe der Super Bowl-Anwärter, zu denen ich die Detroit Lions zähle. Das auf jeden Fall. Also da sind wir, denke ich, weit von entfernt. Es muss schon alles klappen, damit wir in diese Reihe vorstoßen können.
Okay, als was schätzt du die Dolphins denn ein?
AFC Playoff Contender. Und ich will ein beschissenes Playoff-Spiel gewinnen dieses Jahr.
Kühne Träume, würde ich sagen. Kühne Träume.
Ja, ich weiß, aber es muss doch mal irgendwann.
Ja, es ist schon arg frustrierend. Das muss ich auch sagen. Aber glauben wir, also das, ja, wir ist natürlich schwierig. Aber ich bin, also, ich habe echt meine Schwierigkeiten zu sagen, dass die Dolphins ein Playoff-Contender sind. Also nach dem, was ich jetzt gesehen habe, die Berichte, dann die Verletzung, dann, dass wir Rasul Douglas und Asante Samuel Jr., dass wir anscheinend bei beiden abgeblitzt sind. Ah, das ist... Es ist mir von der Berichterstattung eine Prise zu viel nicht so Cooles dabei. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen hinsichtlich dieser Prediction, dass wir ein Contender für einen Playoff-Spot sind. Ich glaube, dass die Offense, ich glaube, dass wir kompetitiv sein können. Ich glaube auch, dass wir einen Playoff-Spot erreichen können. Versteht mich da nicht falsch. Ich glaube aber, dass dafür diese Saison verdammt viel zusammenkommen muss im Vergleich zu den letzten Jahren. Ja? Weil einfach die Löcher größer geworden sind. Und ich sag mal, wenn wir jetzt keine Verletzung haben, dann würde ich sagen, boah, 100%. Dann sind wir wirklich ein Contender. Wenn ich aber bei allen Teams so ein bisschen so ein Slop, so ein bisschen so ein vielleicht so ein Verletzungsdurchschnitt, sagen wir es mal so, ansetze, dann wirft uns das wahrscheinlich weiter zurück als viele andere Teams, mit denen wir dann um Playoff-Spots streiten. Und da wird es dann schwierig. So würde ich es aktuell einschätzen. Aber nichtsdestotrotz route ich natürlich dafür, dass wir die Playoffs erreichen und den Super Bowl gewinnen. Es wird nur schwieriger als die letzten Jahre.
Vielleicht wird es auch einfacher.
Ja, man weiß es nicht. Und ja, da muss man einfach schauen, so wie sieht die Zukunft aus. Und wenn ich jetzt zur Trade-Deadline gucke, wir haben noch keine Stunde, da kann man ein paar wilde Fragen fragen. Glaubst du, dass die Dolphins zur Trade-Deadline, die vor dem Spiel in Madrid ist, Buyer oder Seller sind?
Sowohl als auch.
Ich hätte diese Frage nicht stellen sollen.
Sie werden auf mindestens einer Position, wenn es nicht völlig verheerend läuft, nachrüsten. Also Cornerback, das sehe ich so, dass man da was tut, wenn die Saison läuft. Und naja, Seller ist die Tyreek Hill-Situation. Also ich sehe weiterhin nicht, dass man den im Roster die gesamte Saison behalten kann. Schon alleine wegen der Teamchemie.
Ja gut, man hätte sich wahrscheinlich schon längst von Hill, nach dem, was er sich so geleistet hat, und auch... Ach, ich will da gar nicht drüber reden, was er alles wieder für Quatsch erzählt hat, aber, oder nicht aber, Punkt. Ich würde sagen, wenn die Dolphins Tyreek Hill traden, dann sind die Dolphins aber auch zu 100% Seller bei der Trade-Deadline. Warum? Das kann ich euch auch erklären, also, sonst würde ich es nicht sagen, weil die Dolphins dann ein großes Stück Competitiveness verlieren. Also, Ich mag den Menschen Tyreek Hill null. Also, ich würde sogar Minus, also das ist einfach Minus-Aura, ne? So, um auch mal so ein bisschen im Slang zu sein. Das ist einfach Minus-Aura, die dieser Typ ausstrahlt. Und da muss man sagen, würde ich nicht haben wollen. Sportlich gesehen wissen wir alle, was Tyreek Hill bedeutet. Wenn wir diesen Spieler abgeben, wie ist das ein Schlag ins Kontor, was die spielerischen Qualitäten angeht? Natürlich kann es dadurch sein, dass der Lockerroom davon befreit wird. Ja? Das ist wie so ein leichtes Geschwür. Das kann man immer wieder mal so beobachten. Ne? Wenn da wirklich eine negative Person rausgeht aus einer Gruppe, dass diese Gruppe von innen heraus heilen kann. Das ist eine ganz normale Gruppendynamik. Alles tutti. Wenn das der Fall ist, dann können wir das durch die Teamchemie auffangen. Glaube ich. Also so weit würde ich schon gehen. Aber dafür fehlt uns, ich glaube, dafür sind die Dolphins noch nicht bereit. Ich glaube, dass es langfristig durchaus gesund ist für die Dolphins, dass man sich von Tyreek Hill trennt. Aber es kommt mit Kosten. Und dann ist die Frage, wenn man Tyreek Hill abgibt, Tobias, dann sind die Dolphins ja vermutlich noch weniger ein Playoff-Team, ja, weil ich sehe jetzt nicht, dass die Dolphins sagen, ja, geil, wir geben Tyreek Hill ab, aber dafür holen wir uns zwei oder drei andere Spieler. Glaube ich nicht. Weil das wäre irgendwo ein bisschen konträr dann. Was passiert, wenn man Tyreek Hill abgibt und die Saison mit 4, 5, 6 Siegen beendet, gibt es dann Tabula Rasa im Front Office?
Die Frage ist einfach. Ja.
Alter, das... Boah, Tobi, das war seit langem mal wieder einfach mal eine Straight-Up-Antwort von dir. Das freut
die Frage ist ja auch simpel.
Also für mich ist sie nicht so simpel, muss ich sagen, weil ich viele... Also ich würde auch zu Ja tendieren. Ich würde es aber nicht... Also aktuell würde ich schon sagen, ja, aber das... kann doch so viel passieren, diese Saison. Ich hatte, ich sag mal, mein Gefühl, damals, als wir Brian Flores entlassen haben, war deutlich stärker als jetzt. Deutlich stärker. Und da waren ganz viele so, Rico, wie kannst du das sagen? Was ziemlich witzig ist. Aber insgesamt muss man gucken, wie sich das Team entwickelt. Und wenn sich das Team nicht gut entwickelt, ich glaube, dann ist wirklich Tabula Rasa. Unter welchen Bedingungen glaubst du, dass die Dolphins sich nur von ihrem GM und nicht von ihrem Head Coach trennen?
Also, wenn wir knapp an den Playoffs scheitern, so, weiß ich nicht, 8, 9 Siege, wenn wir 8 oder 9 Siege holen und der Lockerroom nicht explodiert, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Mike McDaniel noch ein Jahr kriegt, aber wenn wir, wie du sagst, nur bei 5 Siegen rauslaufen, dann ist so viel verkehrt gelaufen, auch jetzt schon dann in der Saisonvorbereitung oder in der Saison, dann wird alles auf den Kopf gestellt.
Ja, also ich glaube, der Threshold, wenn man mich jetzt fragen würde, und ich nehme einfach an, Tobi, dass du das jetzt hiermit getan hast, was ist der Threshold, dass wir Tabula Rasa machen? Würde ich Stand heute sagen, 4,5. Also 4 oder weniger Siege ist Tabula Rasa. Bei 7 Siegen wäre ich mir, da fange ich an, da ist so ein bisschen, wo ich sage 50-50. Und bei 8 und 9 bin ich aktuell. Nach den Entwicklungen, so das Geblubber von Jalen Ramsey und so weiter, sage ich bei 8, 9 Siegen, da bin ich tatsächlich auch bei dir, wo ich sage, da müssen wir mal gucken. Weil auch da sehe ich es nicht sicher, dass unser General Manager gecuttet wird oder gekündigt wird oder wie auch immer. Ja, also da, also ist es gespannt. Also lasst uns da auch, lasst uns eure Meinung da. Ja. Ich glaube, das war grammatikalisch richtig formuliert. Lasst uns einfach wissen, was ihr meint. Also, wie seht ihr aktuell die Dolphins? Wie Preseason-Spiele, da habt ihr auch schon geschrieben, mega cool auch da, was die für euch bedeuten. Also, dass ihr sehen wollt, wie machen sich die Rookies, wie macht sich die zweite Reihe und hoffentlich verletzt sich keiner. Unterschreibe ich zu 100%, finde ich auch cool, dass da keine Kontroversen gibt in der Community. Fand ich mega nice. Und ja, ihr könnt gerne schreiben, so, hey, boah, Rico, du hast echt ganz schön schwarz gemalt, finden wir nicht so geil. Schreibt uns das. Also das ist halt meine Einschätzung aktuell mit den Berichten. Wenn ihr mir schreibt, das ist alles gar nicht so wild, dann finde ich das auch gut, weil dann habe ich eine Einschätzung, ob nur ich das bin. das ist natürlich dann so ein bisschen das Thema. Aber hey, lasst es uns gerne wissen, was ihr von diesen Berichten haltet. Ich meine, ich hau die Stories ja eh raus, auch auf Insta, von daher, das läuft. Genau, lasst uns einfach zusammen diskutieren und nachher noch einfach einen Gebetskreis machen, eine Kerze anzünden, dann wird das auch alles mit den Dolphins diese Saison. Und ich bin wirklich gespannt. Also auch jetzt auf das zweite Preseason-Spiel, das werde ich dann nachgucken müssen, weil ich dann schon wieder in Sweet China bin. Aber davon werde ich dann auch berichten. Gut. Tobi, erzähl mal. Was müssen wir noch besprechen?
also so großartig, glaube ich, haben wir jetzt nichts, was wir noch groß besprechen sollten. Nur auch von mir die Mahnung: Nicht jede Verletzung jetzt ist ein Weltuntergang. Nicht jeder schlechte Trainingstag oder ein schlechtes Preseason-Spiel bedeutet gleich, dass wir einen der Top 5 Draft-Picks 2026 kriegen. Und unser Spielplan, der da vor uns liegt, ist jetzt nicht so schwer, als dass wir nicht doch noch mal wieder da landen, wo wir die letzten 25 Jahre landen, im Mittelfeld.
Ja, tatsächlich, wenn wir über den Draft sprechen, nächstes Jahr, da hat ja schon Archie Manning, das ist der Großvater von Arch Manning und der Vater von Eli Peyton und, wie heißt der Vater von Arch Manning?
Ja, keine Ahnung.
Das ist der einzige Nicht-Quarterback, der war Wide Receiver, aber hatte sich dann schwer verletzt. Deswegen ist es mit seiner NFL-Karriere leider nichts geworden. Wirklich sehr, sehr schade. Der hat sich schon geäußert, dass es dazu kommen kann, dass Arch Manning 2026 nicht in den Draft geht. Also das könnte durchaus passieren. Ah, nur da schon mal so ein bisschen.
Heißt übrigens Cooper. Ich habe es ausgegoogelt. Cooper Manning.
Ja. Cooper Manning, ja. Also das könnte passieren, dass Arch Manning nicht in den Draft geht. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze sowieso entwickelt, welche Teams überraschen werden, welche Teams werden absolut schlecht sein und jeder wird sagen, wie konnte das nur passieren? Das wird auch kommen. Das kommt nämlich jede Saison. Ich freue mich, dass es endlich wieder Football gibt, dass wir jetzt in der Preseason so ein bisschen wieder langsam so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, den Sport sehen und so weiter und so fort. Das freut mich einfach und genau, reagiert nicht über. Ich reagiere manchmal ein bisschen über, aber naja, das liegt in Anbetracht der Sache, dass man manchmal so ein bisschen drüber geht, damit man so ein paar Reaktionen auch rauskitzelt. Entschuldigt das, wenn es manchmal vielleicht zu viel ist, aber ich glaube, das handle ich noch ganz gut. Ja, ich glaube, da bin ich einer der eher ausgeglichenen Charaktere. So, mit einem Selbstlob können wir natürlich gut aufhören, oder Tobias?
Ja, das ist immer super.
Oh, herrlich. Die Hitze, die steigt mir echt so ein bisschen zu Kopf, muss ich sagen. Ich werde mir jetzt gleich ein schönes Wassereis gönnen, da freue ich mich drauf. Und dann haben wir wirklich nichts mehr jetzt. So, fast eine Stunde, sehr, sehr schön. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Punkte habt, lasst ihr uns gerne wissen. Wie gesagt, schreibt uns auf Instagram. Ihr könnt uns auch auf anderen Kanälen erreichen, aber auf Instagram, da bin ich zumindest relativ aktiv. Also, wenn ihr auf Instagram schreibt, dann schreibt ihr meistens mit mir. Ja, ich will nicht ausschließen, dass einer der anderen auch mal antwortet, aber meistens bin ich da am Werkeln. Und genau, folgt uns da. Das würde uns sehr freuen. Und dann werdet ihr nächste Woche wahrscheinlich andere Stimmen hier hören, weil ich in China bin. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.